NDR Info. Echo der Welt. Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin heute mit diesen Themen. Garküchen unter Druck. In Bangkok wollen die Generäle Ordnung. Naturschutz unter Lebensgefahr. Ranger im Kongo. Mangel an Toiletten. Indien will Abhilfe schaffen. Kultur und Brexit. Der Sommer in Edinburgh. Und wieder ohne Strom. Ein palästinensisches Dorf im Dunkeln. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Bangkoks Straßenküche ist weltweit die beste, da sind sich die meisten Vielgereisten einig. Das liegt am leckeren Essen, aber auch an der Atmosphäre, die die dicht gedrängten Buden auf den Bürgersteigen der thailändischen Hauptstadt verbreiten. Allen gefällt es, dass Bangkok die Streetfood-Metropole der Welt ist. Fast allen. Denn Thailands Militärmachthaber sind anderer Meinung. Vor allem Prayut Chan-o-cha, früherer General und nun Premierminister, stört sich an der Unordnung. Denn Unordnung lässt sich schwer kontrollieren. Also hat er mit dem Verbot der Garküchen gedroht. Aus Bangkok, Lena Bodewein.
Ein Straßenabschnitt in Bangkok. Ein kleiner Verkaufsstand neben dem anderen. Es riecht nach Ingwer, Zimt und Tamarinde. Es gibt ganze Chilischoten, gehackte Chilischoten, gestampften Pfeffer, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Koriander, Limetten, Sojasauce, Schnittlauch, lange Bohnen, geschredderte Papaya. Die Verkäufer hantieren mit Woks, Töpfen und Gaskochern. Es gibt gusseiserne Feuerstellen, eine neben der anderen, mobile Grills, auf Sofas oder Räder geschraubt, auf Karren. Ganze Küchenausrüstungen werden auf engstem Raum balanciert. Große Pfannen, kleine Töpfchen, Dosen, Tüten, Bündel, die von Haken baumeln, Mixer, Pressen, Kannen, Flaschen. In Förmchen wird Fettgebackenes fabriziert, frisch gezischt und blubbernd auf der Platte, am Gasanschluss direkt auf der Straße. Die Verkäufer bereiten
Crepe gefüllt mit Eigelb, Palmzucker und Kokosraspeln, Saté-Spieße mit Erdnusssoße, Sojamilch, Reiskräcker mit gewickeltem Schweinefleisch, Bananen gegrillt, frittiert und gekocht.
Das beste Streetfood der Welt. So wurde Bangkoks Straßenküche kürzlich wieder ausgezeichnet. Und das alles auf einen Bürgersteig gequetscht. Zwischen Strommasten und Straßenlaternen, Hydranten und Löcher, Schilder und ausgedienten Telefonzellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind Schaufenster und Häuserfronten. Dazwischen schieben und drängeln sich Passanten durch. Backpacker mit dicken Rucksäcken. Kunden bleiben an den Ständen stehen. Es gibt Stau. Viele weichen auf die Straße aus, wo sie Moped-Taxis und LKW ausgesetzt sind. Doch an der nächsten Kreuzung haben sich die Garküchenstände schon auf die Chaussee ausgebreitet. Der Verkehr hat keine Wahl, als langsamer zu werden. Fischklößchen fallen zischend in Öl. Koriander wird rasend schnell gehackt, Kokoswasser abgefüllt. Sonjay wendet kleine Bananen, je drei auf einem Holzspieß. So liegen sie auf einem Grill zwischen Bürgersteig und Straßenverkehr. Neben ihm steht Pang, 36 Jahre alt. Seit 20 Jahren verkauft sie hier Sticky Rice und Jackfruit mit immer härteren Vorschriften der Behörden. Der Stand darf nicht breiter als 80 cm sein. Wir müssen die Front verkleiden und so weiter. Und wenn sie sagen, dass wir gehen müssen, müssen wir gehen. Bangkoks Behörden hatten einen Schock ausgelöst, als sie verkündeten, dass bis Ende des Jahres alle Straßenverkäufer weg müssten. Die Bürgersteige müssten frei sein, Ordnung und Hygiene herrschen. Inzwischen wurde das etwas relativiert. Die Verkäufer dürfen in Bereichen stehen, die zu Häusern oder Geschäften gehören. Oder sie ziehen auf dafür vorgesehene Marktplätze und müssen dafür Miete zahlen und die Kosten auf die Preise schlagen. Ich muss mal sehen, ob mir das gefällt, was sie uns vorschlagen, sagt Pang. Wenn nicht, muss ich ganz woanders hin oder aufhören. Davon sprechen viele. Denn bei Tagesumsätzen von $10, wenn es gut läuft, sind $5 Miete ganz schön happig. Dass die städtischen Behörden sich so sehr auf Ordnung und Hygiene bedacht zeigen, glauben ihnen aber nicht alle. Viele vermuten, dass die Entwicklungsgesellschaften die Stadt bestochen haben. Denn auf den frei werdenden Plätzen der Streetfood-Verkäufer lassen sich prima schicke neue Apartmentgebäude für die aufstrebende Mittelschicht errichten. Dennoch ist die Stimmung bei den Verkäufern gut. Es herrschen Freundschaft und Hilfsbereitschaft zwischen ihnen. Sie scherzen darüber, dass die eine schon Großmutter ist. Sie vertreten sich gegenseitig beim Verkauf. Sie schanzen den Tuk-Tuk-Fahrern, die an ihren Stand kommen, nicht nur gegrillte Bananen, sondern auch Kunden zu. Ich habe direkt nach der Schule hier angefangen. Wir sind schon die zweite Generation. Diese Stände existieren hier seit 30 Jahren. Viele Stände gibt es noch viel länger. Dass die Straßenküche Bangkok prägt, ist ein Erbe der chinesischen Einwanderer. Im 19. Jahrhundert kamen sie in Massen und begannen für Passanten am Straßenrand auf tragbaren Öfen zu kochen, um Geld zu verdienen.
Ja, Streetfood ist ja für Thailand quasi, was das vielleicht das Bier für uns Deutsche ist. Ja? Also ich meine, das gehört einfach dazu, deswegen fährt man unter anderem her.
Natalia und Markus sind aus Berlin zu Besuch. Sie sitzen auf kleinen Plastikstühlen um die Ecke der Khao San Road vor einem Schild I love Thai food.
Also ich finde, es macht auf jeden Fall auch das Straßenbild aus. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese ganzen Stände, die hier stehen, das macht ja auch so ein bisschen dieses Feeling und das Flair aus.
Sombun trägt Schürze und Kappe, steht hinter ihrem Wagen mit Sticky Rice und Papayasalat. Seit 40 Jahren verkaufe ich hier. Um 4 Uhr morgens koche ich Reis in Kokosmilch. Ich stehe hier bis 5 Uhr nachmittags, packe alles ein, bereite zu Hause die Papaya vor, schlafe ein paar Stunden und um 4 Uhr bin ich wieder auf. Eine harte Arbeit, die keiner zum Spaß macht oder weil er Vergnügen daran hat, den Bürgersteig zu blockieren. Die 80-jährige Nongyao Pongpani wohnt hier direkt um die Ecke. In einem grün gemusterten Hemd mit Gehstock in der Hand kauft sie täglich ihren gekochten Kürbis hier. Sie wäre sehr unglücklich, wenn die Stände weg müssten. Sie sprechen über eine Frau, die vorher eine Art Straßenrestaurant mit 6 Tischen hatte, immer voll besetzt. Jetzt hat sie einen Fischgrill auf dem Handwagen. Sie wartet, bis die Streetfood-Patrouille auf ihrem Straßenabschnitt dagewesen ist. Dann geht sie raus und verkauft. So schnell wird die beste Straßenküche der Welt nicht kalt.
Lena Bodewein aus Bangkok. Der Virunga-Nationalpark im Kongo, nah an der Grenze zu Ruanda und Uganda, ist das älteste Naturschutzgebiet Afrikas. Und es ist das für Wildhüter gefährlichste Schutzgebiet der Welt. In den vergangenen 2 Jahrzehnten wurden fast 150 Ranger im Dienst ermordet, von Milizionären, Wilderern und illegalen Holzfällern. Die rund 600 Wildhüter des Parks sind sich des Risikos bewusst. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um den Reichtum an Tieren und Pflanzen für die Nachwelt zu erhalten. Aus dem Kongo, Bettina Rühl.
Der Geruch nach Schwefel liegt in der Luft. 2 Krähen schlagen im heftigen Aufwind Kapriolen. Es nieselt und ist kalt. Trotzdem lacht Patrick Saroti kurz auf. Der kongolesische Wildhüter ist glücklich, hier oben zu sein, auf dem 3469 Meter hohen Gipfel des Vulkans Nyiragongo.
Dieses Geräusch kommt vom Lavasee des Nyiragongo. Es ist immer da, jeden Tag, jede Sekunde.
Zu sehen ist nichts. Nebel hängt über dem Gipfel des Vulkans.
Der Nebel wird sich später auflösen. Dann können Sie den Lavasee sehen.
Patrick Saroti wartet am Feuer in einer kleinen Schutzhütte, wärmt sich auf. Die Hütte wird zum Kochen genutzt. Daneben stehen für Touristen weitere Hütten, die jetzt aber leer sind. Neben Patrick Saroti sitzt sein Kollege Deo Gracias Matemano. Derzeit steigen sie rund 3-mal in der Woche auf den Vulkan, weil sie Touristen nach oben begleiten. Die beiden Wildhüter gehören zu rund 600 Rangern im Virunga-Nationalpark. Ihr Beruf ist gefährlich. In den vergangenen 2 Jahrzehnten wurden über 140 Ranger im Dienst ermordet. Natürlich müsste die Regierung ermitteln. Tatsächlich geschieht das fast nie. Deo Gracias Matemano ist sich der Gefahren bewusst.
Natürlich rechnen wir jederzeit mit einem Gefecht. Wenn man bei einem solchen Kampf fällt, ist das der Wille Gottes.
Wenn sie im Park auf Patrouille sind, müssen die Wildhüter oft stundenlang marschieren, immer im Bewusstsein der drohenden Gefahr.
Natürlich ist das gefährlich. Sie wissen ja, dass sich bewaffnete Gruppen im Park verschanzen. Aber wir können unseren Beruf trotz der Risiken nicht aufgeben. Wir müssen den Virunga verteidigen und dürfen keine Angst vor dem Sterben haben. Schließlich kann man überall sterben.
Die Gegner der Ranger sind nicht nur Milizionäre, sondern auch Wilderer oder illegale Köhler. Sie wollen sich von den Rangern ihre Geschäfte nicht durchkreuzen lassen. Den Schmuggel mit Elfenbein, mit Gorilla- oder Schimpansenbabys. Das Fällen der Bäume, um Holzkohle zu ködern und zu verkaufen. An den Hängen des Niragongo seien ihre Waffen aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Deo Gracias Matemane.
In dieser Zone gibt es keine Probleme mehr. Hier haben wir alle Milizionäre geschlagen.
Sein Kollege Patrick Saroti ist 25 Jahre alt und seit 2 Jahren Ranger. Das Auswahlverfahren war hart. Es gibt jedes Mal tausende Bewerber auf vielleicht 100 offene Stellen. Für den Job spricht die regelmäßige Bezahlung. Gegen ihn das hohe Risiko.
Im Kongo gibt es keine Arbeit. Man kann nicht auswählen. Ich kenne das Risiko, aber ich bin hier.
2-mal sei er schon in Gefechte mit Wilderern geraten. Aber nicht einmal seine Frau hat ihn gebeten, seinen Job als Wildhüter aufzugeben, obwohl die beiden 2 Kinder haben, 3 und 6 Jahre alt.
Sie ist stolz auf meinen Beruf und oft ist sie es, die mich ermutigt, weiterzumachen. Sie sagt, dass es keine Schande ist, für sein Heimatland zu sterben, dass das allemal besser ist, als zu Hause an Malaria zu sterben.
Auch Deo Gracias Matemane arbeitet hier mit dem Einverständnis seiner Frau. Er ließe ebenfalls 2 Kinder zurück.
Sie hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, Ranger zu werden. Ich hatte keine Arbeit und habe mich gefragt, was ich tun kann. Der Job im Nationalpark war eine Möglichkeit. Meine Frau hat gesagt, es ist gut, wenn du dich für die Natur engagierst. Also mach es.
Dann steigt Patrick Saroti noch einmal zum Kraterrand. Mittlerweile ist es stockdunkel. Der Nebel hat sich aufgelöst. In der Dunkelheit leuchtet der Lavasee. Auf seiner rot glühenden Oberfläche treiben dunkle Platten aus erstarrtem Basalt. Spinnennetzartig glüht dazwischen die Lava.
Das muss jeder gesehen haben. Und wer es gesehen hat, muss anderen davon erzählen. Am besten, jeder schaut sich selbst mal an.
Patrick Saroti und sein Kollege Deo Gracias Matemane haben ihren Blick für die Schönheit der Natur nicht verloren. Trotz der Routine und der Gefahren ihres Berufs.
Bettina Rühl aus dem Kongo. In Bollywood-Filmen wird gesungen, getanzt, geheiratet, aber natürlich nicht auf Toilette gegangen. Kein Wunder, Toiletten werden in Indien als unrein betrachtet. Das ändert sich jetzt, zumindest auf der Kinoleinwand. Am Freitag ist der Film Toilet, a Love Story in den indischen Kinos angelaufen. Ob er ein Erfolg wird, ist noch unklar. Sicher ist, dass der Film ein heißes Eisen anpackt. Denn immer noch sind viele Haushalte in Indien ohne Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Der Toilettenindex gilt seit langem als Gradmesser für Modernität und Wohlstand. Wohlstand jedoch drückt sich meist anders aus. In Indien soll es mehr Handys als Toiletten geben. Aus Neu-Delhi Silke Dietrich.
Ein Mann hat es geschafft, für seine Geliebte das Taj Mahal zu errichten. Ich kann meiner nicht einmal eine Toilette bauen. Das sagt der Ehemann im neuesten Kinofilm Toilet, a Love Story. Seine junge Ehefrau ist nach der Hochzeit zu seiner Familie gezogen in ein Haus ohne Toilette. Am frühen Morgen, vor Sonnenaufgang, wird sie von ihrer Schwägerin geweckt. Es ist 3:45, alle wollen dich willkommen heißen. Die Krug-Gruppe wartet draußen. Die Krug-Gruppe, so nennen sich die Frauen aus dem Dorf, die vor Sonnenaufgang gemeinsam zum Feld gehen, um dort ihre Notdurft zu verrichten. In Krügen transportieren sie Wasser, um sich danach zu säubern. Auf dem Feld kichern die Dorffrauen. Bekommst du in deinem neuen Heim nichts zu essen? Schäm dich nicht und mach jetzt endlich, rufen sie der frisch gebackenen Ehefrau zu. Die Szene aus dem Film ist keineswegs ausgedacht. Der Ort hier, Matala, hat um die 2000 Einwohner und liegt rund 2 Autostunden von der Megametropole Neu-Delhi entfernt. Erst seit kurzem hat jeder Haushalt hier eine Toilette. Meheram war die letzte im Dorf, bei der ein Klo gebaut wurde. Auch sie ist nur in der Dunkelheit mit ihren 6 Töchtern aufs Feld gegangen. Das war wirklich eine schlimme Situation für uns, erzählt sie. Ich habe meinen Töchtern weniger zu essen gegeben und nicht so viel Wasser zum Trinken, damit sie nicht so oft raus mussten. Wenn wir auf dem Feld gehockt haben, kamen manchmal Männer vorbei. Sie haben uns mit Steinen beworfen, gepfiffen. Wir waren völlig hilflos. Wenn nicht die Männer uns gefährlich nahe kamen, waren es Tiere wie Schlangen oder Skorpione. Es war wirklich umständlich für uns. Jetzt steht eine Toilette draußen auf ihrem Hof. Obwohl es nun viel leichter ist, ihr Geschäft zu verrichten, hat sich Mehram mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ein Klo auf ihrem Grundstück steht. Wir haben doch nie eine Toilette besessen. Wir dachten, das ist viel zu dreckig. Das geht vielen traditionellen Indern so, die auf dem Land leben. Vor allem die alten Männer im Dorf regen sich oft auf, wie der Schwiegervater im Film. Auf dem Hof, wo wir an unserem kleinen Tempel beten, da soll jetzt eine Toilette hin, sagt er. Ein Klo gilt vielen noch als unrein. Bei der letzten Volkszählung vor 6 Jahren kam heraus, dass die Hälfte der indischen Haushalte bereits Telefon hatte, aber noch keine Toiletten. In den letzten 3 Jahren aber seien 45 Millionen Toiletten im Land gebaut worden, sagt das Ministerium für Gesundheitspflege. Als der Premierminister Narendra Modi vor mehr als 3 Jahren an die Macht kam, hat er das Thema Toiletten zur Chefsache erklärt.
Wir leben im 21. Jahrhundert. Haben wir uns je darum geschert, dass unsere Mütter und Töchter immer noch auf die Felder gehen müssen, um sich zu entleeren? Die Würde der Frauen, sie liegt in unserer Verantwortung.
Das Ziel, bis Oktober 2019, zum 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi, soll jeder indische Haushalt Zugang zu einer Toilette haben. Eine Mammutaufgabe. Mehr als 90% der Menschen auf dem Land hätten bereits Zugang zu Toiletten. Allerdings sind solche Statistiken mit Vorsicht zu genießen. Der Bundesstaat Haryana im Norden Indiens deklariert offiziell, dass niemand mehr aufs Feld geht, um sich dort zu entleeren. In dem Ort Marora, der in Haryana liegt, hat allerdings keiner der Einwohner eine Toilette. Sie haben uns gesagt, niemand dürfe mehr das offene Feld als Toilette benutzen. Aber wo sollen wir denn dann hin? Fragt Santosh zurecht. Eine ihrer Töchter musste schon Strafe zahlen, als sie auf dem Feld erwischt wurde. Aber Santosh ist Ehefrau, ihr Mann ein Tagelöhner. Sie könnten sich den Bau einer Toilette einfach nicht leisten. Die Regierung gibt rund 160 Euro dazu, aber das reicht nicht, um eine gut funktionierende Toilette zu bauen, sagt Monika Jain. Sie ist die Vizepräsidentin der Hilfsorganisation Sulab, die sich seit Jahrzehnten um den Bau von Toiletten kümmert. Alle wollen jetzt gut dastehen, alle Bürgermeister und Ministerpräsidenten. Das ist natürlich einerseits gut, aber wenn dann die staatlichen Kontrolleure kommen, packen manche einfach ein paar Plastiktoilettendeckel auf ein Klo, das überhaupt gar nicht funktioniert. Und so ein Ort wird dann als ein solcher deklariert, in dem keiner mehr aufs Feld geht.
So you see the things are happening.
Zu 100% wird das aber wohl nie möglich sein, sagt Jane.
100% is not possible at all.
Im Bollywood-Film kann es immer nur ein Happy End geben. Der Ehemann kämpft gegen alle Widrigkeiten an. Komme, was wolle, ich werde auf jeden Fall eine Toilette für meine Frau errichten, sagt er.
Rade, rade.
Das aber, sagt Jane, sei kein wahres Happy End. Denn wenn es überhaupt ein Klo gibt, sei es in Indien viel wichtiger, auch zu kontrollieren, ob es überhaupt genutzt werde.
Silke Dietrich aus Neu-Delhi. Zum 70. Mal findet in diesem Monat das internationale Edinburgh Festival statt. Es bietet herausragende Konzerte, Opern und Theateraufführungen. Hunderte Comedians treten überall in der Stadt mit eigenen Shows auf. Ein tolles Spektakel, aber in diesem Jahr deutlich vom Brexit überschattet. Denn dem Brexit mit seinen Folgen können die Schotten nur durch die Unabhängigkeit entkommen. Dass ein entsprechendes Referendum erfolgreich wäre, gilt derzeit als nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem ist die Stimmung in Edinburgh grundsätzlich anti-Brexit. Auch beim Festival, von dort Stephanie Pieper.
To save the future of the nation, it's not too late.
Nur spärlich bekleidet steht Boris Johnson alias James Witt auf der Bühne. Der korpulente Brexit-Frontmann trägt ein weißes Unterhemd und knapp sitzende Shorts im Union Jack-Look. Sein weißblonder Haarschopf ist wie immer kunstvoll verwuschelt. Brexit the Musical feiert seine Premiere beim Edinburgh Fringe Festival.
Brexit means Brexit, just as long as no one out there ever checks it.
Theresa May ist plötzlich Premierministerin und sucht mit Johnsons Hilfe nach dem geheimen Brexit-Plan, der irgendwo versteckt sein soll, nur wo. Geschrieben hat dieses Musical der Londoner Hobbykomponist Chris Bryant, der in seinem Hauptberuf als Anwalt Firmen zum EU-Austritt berät. Die Brexit-Protagonisten durch den Kakao zu ziehen, ist für ihn eine Form der Therapie.
For me, this was kind of therapy and a bit of light relief from that. Just taking the mickey out of Brexit rather than focusing on the serious side.
Dem Publikum in Edinburgh gefällt, wie Bryant die konservative Führungsriege abwatscht. Ein treffendes Porträt unserer wichtigsten Politiker, meint diese Zuschauerin.
Yeah, I really enjoyed it. It was a really good characterization of our most important haha politicians.
Und ihr Mann wünscht sich, das Brexit-Drama würde im echten Leben ein ebenso gutes Ende nehmen wie auf der Bühne.
I think it's very difficult to predict how it will go. I wish in real life we had a happy ending like in the show.
Denn natürlich hat Brexit the Musical ein Happy End für alle EU-Freunde. Der Geheimplan sieht vor, dass Großbritannien klammheimlich Mitglied im europäischen Club bleibt, aber auf einem Bus groß einfach plakatiert ausgetreten zu sein. Die Briten werden's schon glauben.
Stop what you're doing and come and watch May!
Das Brexit-Musical ist nur eine von täglich mehr als 3000 Shows, die auf dem Fringe laufen. Das längst viel mehr ist als eine Randveranstaltung, nämlich das größte Kulturfestival der Welt. Die Tickets kosten meist nur ein paar Pfund. Die ersten Vorstellungen beginnen früh morgens, die letzten enden spät abends und dauern selten länger als eine Stunde. Die Stimmung in Edinburgh während des Festivals ist einfach großartig, schwärmt die Studentin Sarah. Pulsierend, laut, eine einzige Party.
It's amazing, yeah, it's really vibrant. It's quite loud actually, it feels like a party.
Communism the musical, a sellout show. Do you want one?
Überall in der Innenstadt verteilen die Amateur- und Profikünstler selbst und ihre Helfer Flyer, um für ihre Auftritte zu werben. Ariana stammt aus Brasilien, hat in Edinburgh studiert und arbeitet jetzt in London. Sie kehrt jedes Jahr im August nach Schottland zurück, um so viele Shows wie möglich zu sehen, die manchmal eine Enttäuschung sind und manchmal ein Glücksgriff.
You will see the best thing you've ever seen in your life and you will see the worst thing that you've ever seen in your life.
Ladies and gentlemen, it's the piece of string that holds up your tent.
Auch auf dem Campus der University of Edinburgh stehen gleich mehrere Veranstaltungszelte, was die deutsche Studentin Jana etwas gemein findet, weil sie noch in der Unibibliothek büffeln muss und das Festival deshalb bislang kaum genießen konnte.
Da ich gerade meine Masterarbeit schreibe, nicht so richtig. Ich war bei einer Show, einer One-Woman-Show, die auch super cool war, die mir sehr gut gefallen hat. Und die Atmosphäre ist natürlich super.
Nicht zu vergessen die große Auswahl an Street-Food. Denn so ein Festival-Marathon macht Besucher und Darsteller gleichermaßen hungrig. An zwei Abenden rockt PJ Harvey mit ihrer Band das Playhouse. Ihr Konzert steht auf dem Programm des offiziellen Edinburgh International Festival, das wie das alternative Fringe nur 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde. 1947 wollte dieses erste Klassik-Treffen nach den Verbrechen der Nazis das Verbindende suchen zwischen den europäischen Nationen. Das ist auch heute noch die Botschaft. Erst recht nach dem Brexit-Votum, sagt Festivaldirektor Fergus Linehan beim Treffen in seinem Büro ganz in der Nähe des Edinburgh Castle.
At a time when, yeah.
In einer Zeit, in der unser Land dabei ist, sich aus dem großen europäischen Projekt zu lösen, ist es schon etwas Besonderes, für eine Institution zu arbeiten, deren Fundament gewissermaßen die genau gegensätzliche Idee ist.
Linehan, ein gebürtiger Ire, hofft, dass der bevorstehende Abschied aus der EU es nicht erschwert, in den kommenden Jahren Künstler vom Kontinent zu diesem Festival nach Schottland zu locken und, falls nötig, Visa für sie zu erhalten.
Mr. Vladimir McTavish, thank you.
Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming.
Aber vielleicht bleibt Schottland ja sowieso in der EU als unabhängige Nation. Wladimir McTavish hätte nichts dagegen. Er lädt das Festivalpublikum jeden Mittag in das Counting House ein, zum Plausch mit ein paar schottischen Stand-up-Comedians. Eine zweite Volksabstimmung wäre ganz nach seinem Geschmack. Nicht zuletzt, weil er dann seine Gags aus dem Referendumsjahr 2014 recyceln könnte.
The fact that we're not having a second referendum is something I'm pretty disgusted with, really, because I've got a lot of material from 2014 that I want to use again.
McTavish bedauert aber auch ernsthaft, dass die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon ihren Plan für einen neuen Volksentscheid auf Eis gelegt hat. Sein Comedian-Kollege John Scott ist jedoch optimistisch, dass es, wenn auch nicht jetzt, so doch irgendwann klappen wird mit der Unabhängigkeit.
They just need to sit and wait till this government makes a gargantuan mess of Brexit. People see the fallout and then they might have a shot at independence again. I don't think they can win it just now.
Die Schotten müssten einfach nur abwarten, meint Scott, bis die konservative Regierung in London aus dem Brexit einen riesen Schlamassel veranstaltet hat.
Stephanie Pieper aus Edinburgh. In den palästinensischen Autonomiegebieten sind die Lebensbedingungen fast ohne Ausnahme hart. Es fehlt nahezu an allem, oft an Arbeit, häufig an frischem Wasser, ständig an Strom. Ein kleines palästinensisches Dorf in der Nähe Bethlehems hatte im vergangenen Jahr Glück. Eine Hilfsorganisation baute eine Solaranlage an den Rand des Dorfes. Und plötzlich wurde es abends hell. Lebensmittel konnten gekühlt werden, Wäsche in der Maschine gewaschen. Bis die israelische Armee kam und die Anlage konfiszierte. Aus den Palästinensergebieten Tim Assmann.
Yvonne Al-Wash kann sich an den Tag im November vergangenen Jahres noch sehr gut erinnern. Damals begann ihr Dorf von der Kraft der Sonne zu profitieren. 96 Solarzellen sorgten dafür, dass Jib Adib zum ersten Mal in seiner Geschichte 24 Stunden Strom hatte. Es war ein wunderbares Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war so froh, dass wir endlich den ganzen Tag Strom haben. Und dann kamen sie. Stellen Sie sich das mal vor, wir haben 2 Jahre für das Projekt gebraucht und Sie haben es in einer Stunde zerstört. An einem Morgen Ende Juni kamen israelische Soldaten nach Jib Adib und beschlagnahmten zentrale Teile der Anlage. Die Metallgestelle, auf denen die Solarzellen angebracht waren, stehen nun leer am Rande des Dorfes und erinnern die rund 160 Einwohner daran, wie schön es war, 8 Monate lang den ganzen Tag Strom zu haben. Yvonne Al-Wash lebt mit ihrem Mann und 5 Kindern in Jib Adib. Es ist sehr wichtig. Der Kühlschrank und die Ventilatoren laufen durch. Sie brauchen ja auch kaltes Wasser und gekühlte Lebensmittel. Und dann ist da natürlich die Waschmaschine. Ich wasche jetzt wieder von Hand. Die Solaranlage wurde von der israelischen Hilfsorganisation Komet Mi errichtet und von der niederländischen Regierung finanziert. Die israelischen Behörden haben die Anlage nun beschlagnahmt. Die Aktion geschah ohne jede Vorwarnung, sagen die Dorfbewohner. Und Tamar Kohn, die zuständige Projektentwicklerin der Hilfsorganisation Komet Mi, spricht von einem einzigartigen Vorgang. Das hier ist ohne Beispiel. Sie stufen es als illegalen Bau ein und das normale Vorgehen wären schriftliche Anordnungen zum Baustopp oder zum Abriss. Dagegen könnte das Dorf dann rechtlich vorgehen. Aber eine sofortige Beschlagnahme haben wir so noch nicht erlebt. Jib Adib liegt im von Israel besetzten Westjordanland, südlich von Bethlehem. In der Nähe des kleinen Dorfes gibt es mehrere jüdische Siedlungen. Es handelt sich um ein sogenanntes C-Gebiet, in dem Israel für die Zivilverwaltung, also auch für Baugenehmigungen, zuständig ist. Die Bewohner von Jib Adib baten nach eigenen Angaben schon in den 90er Jahren um den Anschluss ans öffentliche Stromnetz und stellten alleine zwischen 2000 und 2009 6 entsprechende Anträge, ohne Erfolg. Nun erklärt die zuständige israelische Militärverwaltung auf Anfrage, die Solaranlage sei ohne Genehmigung, also illegal errichtet und deshalb nun beschlagnahmt worden. Für Tamar Kohn, die den Bau der Anlage betreute, ist das nur ein Vorwand. Tatsächlich steht hinter diesen technischen Formulierungen und der Behördensprache die grundsätzliche Politik, dass Palästinensern im C-Gebiet keinerlei Entwicklung erlaubt wird. Wenn Sie hier in 200 Metern jüdische Außenposten sehen, die sogar nach israelischem Recht illegal und trotzdem ans Stromnetz angeschlossen sind, erkennen Sie, dass das Recht hier völlig willkürlich durchgesetzt wird. Die niederländische Regierung als Geldgeber des Projektes hat gegen das israelische Vorgehen protestiert. Die Bewohner hoffen nun auf den Rechtsweg und auf öffentlichen Druck. Die israelische Armee hatte in ihrer Stellungnahme auch betont, das Dorf habe noch andere Stromquellen. Gemeint ist der Dieselgenerator, der nun wieder in Jib Adib brummt, so wie auch schon vor der Errichtung der Solaranlage. Er liefert 3 Stunden Strom am Morgen und 3 am Abend.
Tim Aßmann aus den Palästinensergebieten. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt. Lassen Sie es sich gut gehen. Sie finden die Sendung auch als Podcast im Internet unter ndr.de/info.